Wenn man zum FC St. Pauli geht und man hat keine Rumkugel mit, dann hat man also schon was versäumt. Ja, ja, da muss man eine in der Tasche haben und spätestens an der Pause wird das Ding gewissen. Das ist nicht jeder hat ja Vollpension, wenn er ins Millerntor-Stadion geht.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr, dem bekanntesten Konditor auf St. Pauli, Holger Rönnfeld. Hallo Holger.
Hallo Wiebke.
Und erstmal Prost.
Ja, Prost.
Holger, seit 58, also 62 Jahre lang gibt es die Konditorei auf St. Pauli schon. Ja. Was bedeutet die Konditorei für den Kiez?
Was bedeutet die Konditorei für den Kiez? Ich meine, den Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht, aber uns bedeutet das oder hatte das viel bedeutet, hier tätig gewesen zu sein. Die Umgebung war klasse.
Warum?
Immer. Naja, ich meine, die Leute waren also die ganzen Jahre rüber immer sehr herzlich, sehr direkt. Ist schon ein eigenes Volk. Das hat sich in der Zwischenzeit zwar ausgetauscht, aber im Prinzip auch nicht, ne? Denn die Identität dieser ganzen Gegend ist ja. Das ist, hat dorfähnliche Charakterzüge hier. Und das ist schon ganz witzig.
Wenn du sagst, diese Direktheit hier, erinnerst du da irgendwie Situationen,
ja,
die das beschreiben?
Ja, doch. Ich meine, wenn du hier mal irgendwie irgendwas nicht so richtig geklappt hat, mit einer Torte vom Design her oder kam geschmacklich nicht so an, das kriegst du also direkt zu hören. Also, und das kriegst du nicht über andere Leute zu hören, sondern das sagen die Leute hier einem direkt. Ich weiß von anderen Gegenden, da kommt sowas immer indirekt ein, diese Rückantwort zustande. Hier wird das direkt. Und dann schneidet man darüber und da findet man eine Lösung. Ja. Sowas kommt vor im Laufe von 50 Jahren, dass man nicht alles im Leben richtig gemacht hat. Ne?
Erinnerst du da eine spezielle Situation?
Oh, jetzt eine spezielle Situation. Ja, einmal hatten wir zu viel Salz im Stollen. Also das wollte ich beim der Erste, der genörgelt hat, da wollte ich das gar nicht richtig glauben. Aber Augenblick später kommen die Nächsten und dann muss man natürlich zusehen, dass man das wieder ausgleicht in irgendeiner Form. Ne? Also,
und dann gibt es mal was umsonst.
Ja, da muss man für gerade stehen, wenn man selber Mist macht. So ist das im Leben, ja.
Deine Eltern Helga und Harry haben die Konditorei gegründet.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen was zu der Geschichte. Wie alt waren die da, als die angefangen haben?
Ja, ich war dann ja dementsprechend so um die 5 Jahre alt. Und habe dann zunächst überwiegend bei meiner Großmutter in der Gilbertstraße gewohnt, also ist ja dicht bei. Und irgendwann bin ich dann, habe ich dann hier in der Hein-Heuer-Straße mitgewohnt, mit meinen Eltern. Und ja, irgendwann ging es dann zur Schule Seilerstraße, was auch eine gute Sache war, auf jeden Fall. Ja, über die Konditorei, was kann ich mich daran erinnern? Als erstes fällt mir ein, dass wir Silvester immer unheimlich viel Berliner produziert haben. Das ist ja bis heute so. Aber da war ich dann als Schüler dann schon mal mit tätig.
Wann hast du das erste Mal mitgearbeitet?
Weiß ich nicht. Also Silvester anwesend sein heißt ja nicht gearbeitet. Ne? Also insofern habe ich ja.
Wann hast du das erste Mal mitgegessen?
Nein, richtig mitgearbeitet, vielleicht mit 15, 14 Jahren halt. Ja. Um 15 bin ich ja in der Lehre gegangen, auch hier bei meinem Vater. Und später war ich dann woanders als Konditor tätig. Im Alster-Pavillon und in Eppendorf bei der Konditorei Gantert, wo ich mal. Und da habe ich dann ordentlich was dazugelernt, was dann also, naja, später ganz gut das Leben geprägt hat. Ne?
Was ist denn deine erste richtige Erinnerung an den Laden? War die mit 5 schon?
Bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn, dann würde ich sagen, beginnt das mit der Silvester-Berliner-Geschichte, also irgendwie die Erinnerung.
Erzähl mal, was erinnerst du da genau?
Ja, dass da unheimlich was los war, dass wir derzeit noch eine ganz andere Technik benutzt haben, wie man das heute gemacht hat, als Berliner Pressen. Also da wird dann ein Teich genommen, der wird dann lang gemacht und mit so einer speziellen Presse, der in 30 Teile geteilt, danach werden die rund gescheuert, damit sie rund sind. Und das ist also schon eine ziemlich aufwendige Nummer. Und das gab es dann die ersten Jahre da. Später gab es dann so eine Brötchenpresse, wie man die auch von der heutigen Zeit vom Dom kennt. Und da kannst du die dann schon wesentlich rationeller mit rund kriegen, die Berliner. Ne?
Damals waren die nicht so rund, ja?
Damals waren sie auch rund, aber eben handgemacht. Also das ist also alles anderes wie rationell. Ne?
Unterschiedlich rund.
Ja, doch, schon. Aber die Maschine macht auch nicht alles gleichmäßig. Ich meine, in der heutigen Zeit, wenn du jetzt so eine ganz Hightech-Maschine hast, die macht das schon gleichmäßig. Aber ich meine, sowas hatten wir nie gehabt. Also wir hatten eine gute Maschine, eine sehr gute Maschine, aber eben ein klein bisschen individuell sieht manchmal ein Berliner aus. Ne?
Erinnerst du da die Massen, die da waren? Wie viele Berliner waren das?
Für mich war das früher ganz, ganz viele gewesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber in der Zwischenzeit im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte hat sich das also, ist das viel, viel, viel mehr geworden.
Ja, also, wie viel produziert ihr denn so?
Ja, ich weiß nicht, ob Birgit das möchte, dass ich die Zahl jetzt hier erzähle.
Wie viel hast du produziert?
Gut, wie viel haben wir produziert? In der Silvesterwoche sind das dann 4000 Stück etwa, die wir teilweise im Fenster gebacken haben, was dieses Jahr vielleicht auch wieder läuft. Und das ist dann ja so ein Alleinstellungsmerkmal, was so dazu führt, dass wenn die Leute an Berliner denken und wir produzieren das die ganze Woche, diese ab Weihnachten im Fenster, dann bringen die also wahrscheinlich den Weg am Silvester bei uns in den Laden. Und das hat sich also sehr gut bewährt.
War das für dich schon immer klar, dass du Konditor werden willst?
Nö, vorher wollte ich mal Lokführer oder Lkw-Fahrer werden. Also, aber als dann der Countdown mit dem Schulende kam, da wusste ich, dass ich das doch mal machen möchte.
Warum wolltest du Lokführer oder Lkw-Fahrer werden?
Ja, Lokführer. Ich hatte früher eine Modelleisenbahn. Sie hat also meine Kindheit ein bisschen mitgeprägt und so. Und so, da kam das her. Und Lkw-Fahrer, ja, finde ich auch ganz cool. Wenn ich Lkws dann, also auch heute noch, wenn ich die also schwierige Rangiermanöver sehe, ich bin davon begeistert.
Ja.
Ne? Weil wir haben ja mit unserem Pkw genug zu tun.
Und warum dann doch in die Fußstapfen des Vaters und der Mutter?
Oder das hat sich so ergeben. Also mir fiel nichts Besseres ein oder so. Nein, das war auch eine gute Entscheidung, davon abgesehen. Es war eine sehr gute Entscheidung, Konditor zu werden.
Deine Mutter ist ja vor kurzem verstorben,
ja.
Mit 92 Jahren.
Genau.
Erzähl mal von der Zeit ihren letzten Wochen.
Ihre letzten Wochen? Also im Prinzip ging die ganze Geschichte ganz schnell nachher. Zunächst muss man sagen, sie hatte mehrfach Krebs. Einmal in Sachen Blut und einmal mit Darm. Und der Darm musste dann operiert werden. Aber das hat soweit noch ganz gut geklappt. Aber sie ist dann nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Mit 92 Jahren, wenn du dann schon mal ein paar Tage fest im Bett liegst, dann ist das nicht mehr ganz so einfach. Dazu war, muss man sagen, sie war im Albertinen-Krankenhaus gewesen. Da durften wir sie täglich besuchen. Und dann wurde sie verlegt in ein Albertinen-Haus. Das ist also so eine Reha-Situation, besonders für Senioren. Da sollen die getrimmt werden, dass sie wieder allein selbstständig leben können. Und das war aber mit Kontaktverbot verbunden, Corona-bedingt. Da durfte sie zweimal die Woche für jeweils eine Stunde Besuch empfangen. Das fand dann auch noch nicht mal in ihrem Wohnraum oder in ihrem Bettbereich da statt, sondern das wurde in einem geschleusten Raum Corona-neutral durchgeführt. Wie sie da gewohnt hat, wissen wir auch nicht. Also insofern nie Zugang gehabt. Und dadurch ist wohl auch noch eine Vereinsamung dazu gekommen. Und das hat dann wahrscheinlich die Sache, da kommt Schlaganfall und dann ging es rapide und ganz schnell. Direkt nach ihrem Schlaganfall hat sie mich angerufen, hat sie hinterher meine Frau angerufen. Das ging noch, aber von da an ging es ständig bergab.
Ja, deine Mutter wurde ja mit Heidi Kabel verglichen, so die Heidi Kabel vom Kiez.
Ja.
Was hat deine Mutter hier so Besonderes gemacht?
Also ich habe mir jetzt erzählen lassen, dass ihr Lachen besonders auffiel, selbst wenn man an der Straße vorbeiging und gar nicht in den Laden reinging. Das soll bezeichnend gewesen sein. Das hat die ausgemacht. Ja, und dass sie für jeden dann ein Gespräch übrig hatte. Auch sonntags, Laden ist voll, aber ein kurzes Gespräch wird geführt. Das ist also schon ein bisschen schwierig für manchen, der das eilig hat, ne?
Aber sie kannte die Leute hier, ja?
Sie kannte die Leute, ja.
Hat sie da mal Geschichten erzählt?
Ach so, da kommen öfter mal Geschichten. Es gibt hier noch die Frau Tietjen, die ist Kundin vom ersten Tag an. Und die läuft ja jetzt auch noch durch die Gegend rum. Also die gibt's auch noch. Und das ist insofern schon ganz witzig.
Ja, und die kommt nach wie vor?
Ja, Waltraud. Die kommt nach wie vor jetzt auch bei Birgit, ja.
Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, bei Birgit, weil du hast den Laden abgegeben,
ja.
Anfang des Jahres,
ja.
An deine langjährige Mitarbeiterin,
ja,
Birgit.
Genau.
Warum hast du das gemacht?
Ja, warum habe ich das gemacht? Also ich bin hier immer gerne gewesen und vor allen Dingen der Kontakt zu den Leuten und so weiter war schon ideal, ne? Nein, aber ich war jetzt praktisch 50 Jahre hier gewesen und habe hier Dienst gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich mache doch noch irgendwas anderes. Wir wollen viel reisen. Das ist dieses Jahr ja nicht ganz so gut gelaufen aus aktuellen Gründen.
Nee.
Ja, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber auf jeden Fall, 50 Jahre ist eine lange Zeit und jetzt mache ich was anderes.
Fehlt dir der Laden?
Nein, ich habe genug um die Ohren. Die Leute auf St. Pauli sind schon eine tolle Sache.
Was hast du jetzt um die Ohren?
Was habe ich jetzt um die Ohren? Also erstmal habe ich zwei Enkelkinder, die da sind. Wir sind ein paar Mal verreist gewesen. Wir waren zunächst im Januar waren wir für 5 Wochen auf Gran Canaria. Und dann hatten wir da ordentlich was erlebt in Sachen Kalimar auf Gran Canaria. Das war also dieser Sandsturm, der war also unglaublich. Und zwischen den Sandsturm wurde der Flugbetrieb wieder richtig aufgenommen. Wir sind planmäßig wieder zurückgekommen nach Hamburg. Abend später ging da die Corona-Geschichte los. Und die ging da also wie wir Bilder gesehen haben, das ging panikartig, wie da die Rückflüge stattgefunden haben. Also insofern genau den richtigen Zeitpunkt erwischt und so. Und später waren wir dann noch mal in Dänemark, auch mit den Enkelkindern. Bei denen ist ja der Urlaub im Sommer dann auch ausgefallen. Sind wir mit denen dann nach Dänemark gefahren. Also insofern, wir haben ein bisschen was erlebt und wir haben ein bisschen was gemacht.
Also du genießt jetzt so deine Rente?
Ja.
Und das frühe Aufstehen? Stehst du immer noch so früh auf?
Nee, überhaupt nicht.
Nee?
Und ich habe festgestellt, je länger das her ist, dass ich als Konditor hier tätig war, desto mehr schlafe ich. Ich mache mir schon Gedanken darüber.
Endlich mal ausschlafen.
Ja, früher bin ich mit der Hälfte der Zeit des Schlafens rausgekommen und habe das nicht vermisst, aber heutzutage, also...
Ja, du holst nach. Du hast 50 Jahre nachzuholen.
Ja, genau.
Wann bist du denn früher immer aufgestanden und wann heute?
Also wir haben ja auf St. Pauli ja einen Vorteil gehabt. Auf St. Pauli gehen die Uhren anders wie in Schnelsen. Wenn ich in Schnelsen, da wohne ich jetzt, wenn ich in Schnelsen losfahre, gehen die ersten Lichter an. Wenn ich hier ankam, morgens, dann gingen die letzten Lichter aus. Das heißt, der Konditor hatte viel mehr Zeit, die ersten Brötchen, die wir ja auch mitproduziert haben, fertig zu machen. Der erste von uns war gegen 5:30 hier. Wir haben sonntags dann gebacken, teilweise Brötchen noch um 14 Uhr. Da ist in Schnelsen die Bäckereifiliale schon längst geschlossen. Aber hier gehen die Uhren eben anders. Und das ist konditorenfreundlich und nachtfreundlich gewesen. Also von der Seite kann ich mich nicht beklagen. So nachts um 2 an zu arbeiten fangen, das macht man auf dem Silvester und sonst nicht.
Das ist doch praktisch.
Ja, ich fand das auch. Da passt vieles, das ist ja das.
Was für Kunden habt ihr hier zu welcher Uhrzeit gehabt? War das unterschiedlich?
Also morgens hatten wir sehr viel diese Rückläufer von der Reeperbahn. Zum Beispiel samstags morgens, freitags morgens, sonntags morgens. Da kommen die Leute von der Reeperbahn und die haben dann morgens schon mal eingekauft.
Wie beschreibt man so eine Situation? Wie so jemand reinkommt? Ja, so völlig
kommt
sternhagelvoll, oder?
Ja, das kommt auch vor. Oder sind mehrere Leute, der ein oder andere ist mehr oder weniger sternhagelvoll. Aber im Prinzip benommen haben die sich immer. Also insofern, man kann da nicht sagen, dass die sich daneben benommen haben. Also das gehört dazu. Und
Stress gab es nie im Laden?
Nein? Eigentlich nicht.
Und also morgens... Wenn nachts gefeiert wurde, morgens dann so die Nachtschwärmer?
Morgens gleich die ersten, dann gehen morgens schon die ersten Sachen raus. Ne?
Ja.
Ja, und dann kommen nachher die Wochentags die Kinder, die jungen Leute, die Leute, die zur Arbeit mussten, ein Croissant to go und so weiter vor dem Büro. Das ist also schon auffallend. Ja, und nachmittags kommen dann die Leute, die dann Kaffee trinken wollen und so weiter.
Aber bei euch Kaffee trinken kann man ja nicht, ne?
Nee, das ist richtig.
Das ist ja, also das ist ja wirklich, wirklich klein. Wie groß ist der Laden?
Weiß ja nicht.
So insgesamt? Ja,
das wollen wir so. Nein, habe ich nicht drauf jetzt.
Vielleicht vorne so 15 Quadratmeter oder 10 oder so?
Nein.
Nee? Oh, nein. Entschuldigung.
Jetzt aber nicht. Nein, ich könnte mir vorstellen, da vorne der Laden, der kratzt an die 20 Quadratmeter an. Aber er ist auch groß genug.
Ja, und
ein kleiner Laden wirkt immer voll, wenn zwei Leute drin stehen. Mach das mal mit dem Großen.
Ja, hier schleppt's.
Da wirkt das
zwei
anders.
Leute ein bisschen wenig.
Da wirkt das anders.
Ja. Ja.
Und dass wir keinen Kaffee dabei haben, das war ja zu Corona-Zeiten, ist das ja jetzt ideal gewesen. Denn jede Bäckerei, Konditorei, die einen Kaffee dabei hat, da sagt man, wenn das Kaffee richtig funktioniert, muss das 60% von Umsatz machen. Im Augenblick des Lockdowns sind also, bevor du anfängst, irgendwas zu produzieren, schon mal 60% Umsatz weggebrochen. Das hat Birgit nicht gehabt hier. Und insofern war das hier ein Vorteil.
Was verkauft ihr überhaupt am meisten? Was ist so euer Renner?
Ja, zur Weihnachtszeit sind das die Zimtsterne, Dominosteine, braune Kuchen, weiße Kuchen. Das ganze Jahr über läuft Leipziger Lärchen, weil das ist ja die Traditionsschiene bei uns. Das hat mein Vater als Lehrling in sein Lehrlingsheft geschrieben, als er das erste Mal selbstständig war und derzeit am Heusweg. Da hatte er das schon die Leipziger Lärchen mit dem Programm und dann später hier auf St. Pauli. Und das ist ein Burner. Das kommt bei den älteren Leuten an, das kommt bei den jüngeren Leuten an, das kommt einfach gut an. Also Leipziger Lärchen ist der Kracher schlechthin.
Okay, das zeichnet euch aus.
Ja. Und das Gestalten von Torten eben, ne? Dass wir sehr viele Firmenkunden haben. Zum Beispiel das Mopo-Symbol könnte man dann auf eine Torte vorne raufbringen, wenn die Mopo das bestellt oder ähnliches, ne?
Ja, mach doch.
Ja, bestell.
Du, ich nehme das, bestell, ist kein Problem.
Bestell, ich lasse das produzieren bei Birgit.
Das ich muss dann nochmal mit meinem Chef drüber.
Aber für große Firmen und so weiter, das ist also durchaus üblich, ne?
Ja.
Und Aufträge aus der ganzen Welt, wenn du so willst, ne?
Aus der ganzen Welt, erzähl.
Ja, wir hatten schon einen Auftrag aus China gehabt, aus Shenyang oder Chenying. Und die sind zum Feiern nach Hamburg gekommen. Das sind nämlich Mitarbeiter von Airbus gewesen, die also für die Chinesen in China ein Werk aufbauen und mit fertigstellen. Und wer sich da ein Pärchen findet, ist das möglicherweise naheliegend, für eine Hochzeit zwei Leute nach Deutschland zu bringen, um da dann eine Hochzeit draus zu machen. Denn es ist nur wenigen Kreisen vorbehalten, zum Beispiel 50 Leute nach China zu fliegen, damit da Hochzeit gefeiert werden kann. Das ist ja nur für wenige Kreise möglich. Und so auf die Art und Weise. Und dadurch, dass wir in der Homepage den Namen Hamburg hatten, Hochzeitstorten-Hamburg, die Konditorei gibt es ja weiter. Dadurch werden wir immer schnell gefunden. Sitzt in China, gibst Hochzeitstorten ein, landest dann, wenn du schon in Deutschland landest, in Frankfurt oder Cottbus. Als nächstes würdest du plus HH eingeben. Dann sind wir immer gleich auf der ersten Seite, ne?
Ja.
Und meistens gleich ganz oben.
Und was habt ihr für die Chinesen gemacht?
Das war eine Torte, die dann hinterher an der Fischauktionshalle, mit chinesischen Schriftzeichen drauf, an der Fischauktionshalle dann auf eine größere per Gasse da geliefert wurde. Also es war schon eine kleine Hafenrundfahrtsgeschichte da. Und da haben wir das dann hingeliefert. Wir haben Aufträge aus Australien mehrmals gehabt. Und die kommen dann.
Was
die
für
Sydney
Aufträge?
Oper. Sydney Oper als große Torte. Ich glaube, das war 60x40 oder 80x60 die Größe. Und da war die Sydney Oper dann drauf. Und die haben wir dann aus Marzipan dementsprechend nachgearbeitet. Und für diese Sachen war dann meine Frau zuständig. Die war nämlich die Künstlerin, die Designerin. Während wir alle drei, derzeit mein Vater, Birgit oder ich, wir sind mehr Handwerker. Und wir konnten uns dann zeigen lassen, wie so ein Design auszusehen hat. Und dann klappt das. Aber dieses Design entwerfen, die Sydney-Oper darzustellen, dass das hinterher jeder erkennt, das ist schon etwas schwieriger. Und das konnte meine Frau gut. Die war unsere Marzipan-Designerin. Also so passte das. Also es ist später passiert. Die ist Friseurin gewesen. Und dann ist sie irgendwann bei uns mit eingestiegen und dann hat sich dann eine Szene entwickelt, die kreative Torte. Und
hattest du erst die Frau oder hatte die Frau zuerst den Job?
Ich habe die Frau schon über 50 Jahre an meiner Seite, also insofern, das passt schon.
Okay, also du hast sie nicht da als Marzipan-Designerin kennengelernt?
Nein, ich habe nicht die Marzipan-Designerin.
Sondern du hast die Marzipan-Designerin aus ihr gemacht?
Ja, genau.
Ah, gut. Ja. Und was war dann dein außergewöhnlichster Auftrag, den du hattest?
Der außergewöhnlichste Auftrag. Ja, was alle St. Pauli-Fans gerne hören. Die größte Torte, die wir je gemacht haben, ging ins Volksparkstadion für den HSV.
Ach, nee.
Ja, das war eine von 1 Meter. Oh Mensch, wie groß war die? 9 DIN-Bleche. Also, das sind 9x60x40. Also 1,80x1,20, so, jetzt haben wir es. 1,80x1,20 in der Größe, die wurde also in Einzelteile im Stadion zusammengebaut und dann durften die Balljungs, durften die dann in den Familienblock rübertragen, wo die dann aufgeschnitten wurde. Das war, als der HSV zu 50 Jahre oder 40 Jahre, 40 Jahre glaube ich, zu dem Zeitpunkt als einzige Mannschaft, die abgestiegen in der Bundesliga war.
Aha, naja, aber hat da dein St. Pauli-Herz nicht ein bisschen geblutet?
Nein. Die Leute sorgen für Geld, machen wir alles. Wenn wir da eine kleine HSV-Torte da vorne im Laden stehen haben, so, dann kommen die Leute rein und dann Heißt also, für Geld macht ihr wohl alles, ne? Ja, ja. Aber es ist eben die Frage, wie sie es sagen, die Leute, ne?
Mhm.
Und das ist dann in Ordnung.
Aber ihr habt auch schon für St. Pauli gearbeitet, ja, bestimmt,
klar,
oder?
Ja, klar, sehr viel. Das ist schon.
Und im Herzen eher FC St. Pauli,
ja,
oder?
Natürlich.
Ja. Moment.
Da war doch
irgendwo was. Was zeigst du? Hast du ein Emblem
da
drauf?
Da war doch irgendwo was.
Ah, okay. Na, da muss es dir aber schon schwer fallen, eine HSV-Riesentorte zu zimmern.
Ja.
Na. Habt ihr auch mal so, ich meine, mitten auf dem Kiez so eher frivole Aufträge?
Ja, das kommt auch vor. Wir hatten hier drüben in der Clemens-Schulz-Straße hatten wir ein Männer-Sex-Shop, Revolt-Shop hieß das jetzt. Die hatten uns dann also aus Amerika die Backwerke der Lüste gezeigt. Das ist ein Buch, wo also dann sowas drin ist. Und dann haben die also auch Marzipan, erotische Marzipan-Teile dann über uns verkauft. Revolt Shop hat die Kontakte hergestellt und so lief das dann.
Erotische Marzipanteile, was?
Ja, zum Beispiel Penis und Penis aus der Banane oder diese Brüste mit Dessous. Auch sowas gab's. Auch für einen Herrenshop. Und ja, all solche Sachen.
Aber das steht da nicht bei euch im Schaufenster.
Nein, das steht nicht bei uns im Schaufenster. Aber wenn man danach fragt, und das wird öfter gemacht, später hat sich das in der Konditorenszene rumgesprochen. Das waren nicht alles meine Freunde bei der Konditorenszene, aber insofern, wir waren nicht ganz so die Stars in der Konditorenerinnerung, ne?
Nee,
in unserer
aber dafür auf St. Pauli.
Ja, eben, das ist mir auch egal, ne? Davon abgesehen, ne? Aber teilweise haben die Konditoren denn die Leute hierher geschickt. Auf St. Pauli gibt das dann einen, der macht alles. Also insofern.
Gab es da mal irgendwas, was du abgelehnt hast?
Ich glaube nicht.
Dass,
ja. Ein Kackhaufen, das wollte ich nicht. Das haben wir
abgelehnt.
Ja, ja, sowas finden manche Leute schön. Die
wollen dann damit, Kackhaufen oder was?
Ja, ja, so, ja. Das, was wir jeden Tag mehr oder weniger in die Toilette bringen, dann einmal als aus Marzipan hergestellt. Also nein, das haben wir abgelehnt. Also das machen wir nicht.
Oh ja, das, ja. Wer wollte denn sowas?
Ja, das,
wer wollte das?
Also selbst wenn ich das wüsste, würde ich das jetzt nicht erzählen.
Naja, man könnte ja sagen, ja, das war irgendwie ein Laden diesen Typs oder so.
Aber nein, nein, nee, nein, nein.
Weißt du gar nicht.
Ja, sowas haben wir abgelehnt, ne?
Oh, das ist ja auch nicht so schön.
Ja, und Torten mit politischen Aussagen, die also extremer Natur zu sein scheinen. Sowas haben wir auch grundsätzlich nicht gemacht. Aber ich sage immer nur grundsätzlich, weil ich bin mal darauf angesprochen worden, haben wir eine Torte im Fenster gehabt. Und da kam ein ehemaliger Jugoslawe rein und hat gesagt, also die würde ich dann lieber aus dem Fenster nehmen. Das ist ein Kampfaufruf auf Kroatisch oder Serbisch oder was weiß ich. Und das haben wir dann auch schnell gemacht, ne? Denn seitdem haben wir uns immer erzählen lassen, was steht denn da?
Ah, okay, das war ein Auftrag, oder wie? Und da solltet ihr was draufschreiben.
Ja, und ja, diese Jugoslawien-Geschichte, das war ganz schlimm. Ich meine, wir waren ja 4 Hochzeitstorten ausgeliefert. Und ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo wir da bei einer Veranstaltung waren, wo unheimlich viele Leute auch da waren. Und da war die Stimmung so eigenartig. Das war also, ja, auf jeden Fall auffallend eigenartig. Und jugoslawische Feiern sind sonst immer sehr laut. Und die war das nicht. Und daraufhin sagte der eine von meinen Auftraggebern, also du musst jetzt mindestens ein ganz kleines Livowitz mit uns trinken. Ich war deshalb auch nicht Fahrer gewesen, ich konnte das. Und dann achtest du morgen drauf, dass wir nicht in der Zeitung stehen. Denn hier sitzen jetzt alle Volksvertreter aller jugoslawischen Klassen. Und wenn erst einer ein Kampflied anstimmt, dann ist hier gleich Krieg los. In Jugoslawien haben die sich gegenseitig umgebracht. Da war jetzt diese große Bedarf am Feiern. Alle waren beteiligt. War am nächsten Tag nicht in der Zeitung. Hat offensichtlich geklappt mit denen. Denn ich meine, aber das war extrem beeindruckend für mich.
Ihr habt ja hier die unterschiedlichsten Kunden. Hast du auch irgendwelche bekannten Leute im Laden?
Ja, bekannte Leute waren im Laufe der Zeit schon reichlich dazu gekommen. Das sind eben Leute wie Lilo Wanders, der meistens dann als Ernie Reinhardt bei uns war, das heißt als Jung. Und natürlich auch Olivia Jones, die war dann meistens als Olivia da. Und wen hat man noch gehabt? Von den Pastoren, der vielleicht berühmteste Pastor dieser Stadt, Christian Arndt, längst außer Dienst, der war hier regelmäßig. Pauli Kuhn und von Michel, die Pastoren, waren auch viel hier. Und für die Kirchen waren wir auch viel tätig gewesen, auch für Weihnachtsfeiern und ähnliches. Ja, von sonst noch bekannten Leuten, da fällt mir Bettina Tietjan ein und auch na, unser Jung hier von St. Pauli her. Jetzt komme ich doch nicht.
Jan Fedder,
ja klar. Und Jan Fedder, der hatte einen Freund gehabt, der heutzutage noch mein Freund ist, den ich morgen auch gerade wieder treffe. Und da haben wir uns dann mal, habe ich ihn darauf angesprochen, ob er den Namen noch kannte, den Namen von Helmut. Und der sagte, natürlich kenne ich den. Und da habe ich gesagt, ich habe den hier in meinen Anruferspeicher, wollen wir den mal anrufen? Und dann sagte, wenn ich gleich Zeit habe, machen wir das. Und dann kam er dann zu mir an, da haben wir uns in seinen Polizeiwagen da gesetzt, in seinen Filmpolizeiwagen. Und dann hat er mein Telefon genommen, auf den Knopf gedrückt. Hallo, hier ist Jan. Und mein Freund dachte dann, der Helmut dachte dann, da ist einer, der spinnt ja irgendwas sich zusammen. Also, da hat er einen Stimmimitator. Nein, das war in diesem Fall wirklich. Und da haben die eine ganze Zeit geklönt zusammen. Und das fand ich dann ganz witzig. Die waren Schulkollegen, sind eine ganze Schulzeit zusammen zur Schule gegangen. Und das war dann auch ganz witzig, ne? Ja, wer gehörte noch? Auch der ein oder andere Schauspieler. Ulrich Tukur war hier regelmäßig und seine Band, die Rhythm Boys. Die verkehrten also teilweise einzeln, teilweise zusammen bei uns. Und das ist auch schon mal was, ne?
Haben die immer dieselben Sachen gekauft?
Also,
war schon klar, ja, der also, Ulrich, der nimmt doch immer hier, nimmt immer die Zimtsterne, keine Ahnung.
Nein, also das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, weil ich bin ja nicht immer vorne, ne? Ich bin ja auch im Background tätig, ne?
Ja.
Doch, ich weiß das nicht. Ein ganz besonderer ist auch Darius Benjin und der ist Kapitän im Hamburger Hafen. Und in seinen Urlaubszeiten ist er Retter gewesen auf dem Mittelmeer und hat dann Flüchtlinge mit gerettet. Was ihm dann auch die Spaß eingebracht hat, dass er immer noch von 20 Jahren Haft in Italien bedroht ist, wenn er sich da irgendwann sehen lässt. Und das sind meiner Meinung nach, ist das ein ganz besonderer, weil ich finde, das ist sowas wie Heldenhaftigkeit insofern dabei, ne? Denn die riskieren da schon ganz schön was.
Hast du dich mit dem öfter unterhalten?
Ja, aber diese ganze Geschichte vom Mittelmeer kommt nur ganz beiläufig.
Redet er da nicht drüber?
Doch, der ist auch deswegen konnte ich den Namen ja auch sagen, der ist also öfter im Fernsehen.
Und dann stehst du hinten in der Backstube?
In diesem Fall war ich am Verkauf vorne, ne, weil der kommt morgens, bevor er zur Arbeit ging und er hat für seine Crew da ein bisschen Kuchen gekauft und so. Und so ist das dann gekommen, ne?
Sind dir noch irgendwelche Geschichten im Kopf über Kunden, die dich besonders berührt haben oder die du besonders schön fandst?
Besonders unschön fand ich, dass hier sehr viele Super-Senioren vertrieben worden sind, wenn sie dann also sich das Leben hier nicht mehr leisten konnten. Das sah dann möglicherweise so aus, dass sie zu wenig Rente hatten. Und dann über Hartz IV dann also festgestellt wurde, dann, dass die Miete vielleicht noch stimmt, aber die Quadratmeterzahl der Wohnung zu groß war und die dann umgesiedelt werden mussten, wenn sie staatliche Hilfe brauchten. Und ohne staatliche Hilfe funktionierte das nicht. Und das fand ich also besonders schlimm.
Mhm.
Für uns als Konditoren war das nicht insofern kein Nachteil. Dadurch wurden die großen Wohnungen geräumt und da konnten dann ganze Wohngemeinschaften und Familien einziehen.
Naja, ihr wart ja nicht nur Konditoren hier, ne?
Nee, von der Seite war das in Ordnung, aber menschlich war das schräg. Wenn du hier jemanden hast, der hier ein Leben lang gelebt hat in diesem Stadtteil und wird jetzt umgesiedelt nach, was weiß ich, Stalshoop, das geht schief. Also ist, der wird da nie wieder heimisch werden. Da bin ich mir eigentlich sicher.
Und da hattest du mehrere Kunden?
Da hatte ich mehrere von. Die haben mir solche Geschichten erzählt. Ich habe selber mit diesem Hartz IV ja nie was zu tun gehabt, aber so soll das wohl gelaufen sein, ne?
Hattest du Kunden aus dem Milieu auch?
Ja, besonders die erste Zeit, da wohnten hier in diesen Straßen sehr viele leichte Mädchen und so. Und die konntest du dann abends sehen, wenn du noch etwas länger im Betrieb warst. Oder wir haben ja hier auch gewohnt, also dann gingen sie dann zur Arbeit, sahen sie etwas anders aus, als wenn sie tagsüber bei uns als Kunden kamen, ne? Insofern, ne? Also da war doch schon einiges bei. Das hat sich aber gegeben. In der Zwischenzeit scheinen die woanders zu wohnen. Nicht zwangsläufig in diesem Gebiet.
Was habt ihr heute für Kunden?
Heute sind das viele Familien. Während in den 80er Jahren gab es hier überhaupt keine Familien, kann man sagen. Da gab es also zumindest deutschsprachig nicht. Und deutschsprachig bedeutet, es gab viele türkische Familien und türkische Kinder. Meine Tochter hier beispielsweise war eine von drei Kindern in dieser ganzen Region, die deutschsprachig waren. Das ist aber vollkommen wurscht in der Schule, solange sie sich treffen, dann ist die Sprache in der Regel Deutsch mit Türkisch. trifft man sich auf dem Spielplatz hinterher. Da sind da 20 Kinder, von denen 2 deutschsprachig sind. Die Sprache ist auf dem Pralinenplatz dann aber türkisch. Das heißt, die Integration da ist für die deutschen Kinder nicht ganz so einfach. Und deswegen ist es da problematischer gewesen, hier im Stadtteil derzeit groß zu werden, weil die Masse an Kindern fehlt. Wenn ich heute das hier sehe, wenn hier Halloween ist oder so, wie viele Kinder da wirklich durch die Gegend ziehen, wie viele Kinder hier wohnen, ich finde das so klasse. Früher war das hier eine ältere Gesellschaft, jetzt ist sie so jung geworden. Ne? Gentrifizierung in seinen verschiedensten Formen als solches, aber es hat sich sowas von geändert und ich finde die jetzige Situation auch sehr gut.
Hattest du damals ein Problem damit, deine Tochter dann hier zur Schule zu schicken und hier aufwachsen zu sehen?
Nein, ich hatte kein Problem damit. Erstmal waren wir immer greifbar. Wir waren ja in der Form der Konditorei ständig für die Kinder zu erreichen. Das galt ja nicht nur für meine Tochter, sondern auch für das Rundherum. Und wir waren ja ständig zu erreichen. Auf der anderen Seite, ich habe eine ältere Tochter und eine jüngere Tochter. Die sind 15 Jahre auseinander im Alter hier. Die eine ist auf St. Pauli groß geworden und die andere in Schnelsen. Aber ich muss dazu sagen, wer auf St. Pauli groß wird als junger Mensch, kann nachher überall leben. Als Schnelsen wird das schon etwas schwieriger. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ne? Hat deine Tochter hier viel Empathie mitgekriegt?
Ja, die waren alle von St. Pauli total überzeugt. Die wollten hier nie weg, auch diese anderen jungen Leute, also die Kinder aus dem Stadtteil, die waren absolut überzeugt davon. Also sie müssen eine tolle Kindheit gehabt haben. Das gilt für die Schnellsen auch, aber hier kannst du auch Kindheit haben. Ich habe mich auch früher wohl gefühlt, aber das war wieder noch eine andere Zeit.
Erzähl mal, wie sich die Zeit verändert hat, so über die Jahre. Seit mit 5 bist du hierher gekommen?
Ja, mit 5 oder mit 4, kann auch sein.
Erzähl mal deine Erinnerungen.
Ja, also erstmal mit der Schule Seilerstraße, da haben wir eine sehr große Identität unter uns Schülern gehabt. Das war also schon hervorragend. Haben andere Schulen vielleicht auch, aber jedenfalls wir hatten das dann eben auch. Und wir hatten die FC St. Pauli, da haben sich ja fast alle Jungs da praktisch getroffen. Irgendwann, früher oder später, sind wir da alle gelandet. Ne? Ende der 60er oder die 70er Jahre war geprägt davon, dass alle weg wollten, alle nach außerhalb. Häuschen im Grünen und so, das war dann der Trend. Man hätte ja hier auch sehr eng gewohnt, zum Teil, großen Teil. Und das war also der Weggedanke und der hielt in den 70ern ja noch voll an. In den 80ern würde ich sagen, das war in erster Linie eine Situation, wo die Leute so ein bisschen, wie soll man sagen, desillusioniert waren. Das heißt, sie hatten also eine Situation, die sie nicht ganz befriedigt hat, hier im Stadtteil und so weiter und im Berufsleben und wo auch immer. Aber sie hatten auch noch keine andere Lösung. Also es war also so eine bisschen leicht depressive Stimmung. Ja, und Anfang der 90er Jahre, da begann das dann langsam mit der Gentrifizierung hier, wo dann also Familien zugezogen sind, die Speerspitze der Gentrifizierung. Mein Freund Klaus hat das so genannt, da gehörte er zu. Das war Anfang der 90er Jahre, wie er hierher gekommen ist. Und danach hat sich das ganze Stadtteil verändert. Wenn die meisten Leute hier jetzt sagen, das ist alles schlechter geworden, durch diese vielen Leute, die also hier richtig viel Geld mitbringen und durch diese Wohnungsmieten, die ja wirklich katastrophal sind, und sie sind katastrophal, dadurch hat sich einiges verändert. Aber wenn man sich das genau anguckt, finde ich, dass das Leben hier jetzt, so wie das sich für mich als Außenstehender dasteht, das ist hervorragend. Das Stadtteil lebt dermaßen, das war früher mal eine Zeit, da war es tot. In den Wohnbereichen drin. So tot wie St. Pauli auf der Reeperbahn jetzt ist durch den Lockdown. Ne?
Wann war das, dass St. Pauli so tot war im Wohnbereich?
Das war Ende der 80er Jahre.
Da wollte hier keiner hin?
Ja.
War das da, weil das Schmuddelstadtteil war?
Da wollten alle weg und keiner wollte hin. Mhm. Und danach kam die Wende.
Und eure Kundschaft hat sich damit auch geändert, ja?
Die hat sich auch geändert. Die Hafenarbeiter, die auf dem Weg nach Hause noch ein Brot rausgeholt hat und ein paar Stück Kuchen raus. Das ging dann, also wenn die Hafenfirmen hier ankamen mit den Arbeitern, das ging hier zack, zack, zack. Also das war dann speziell, so was weiß ich, um 16.30 Uhr der Fall. Ich glaube, 16 Uhr haben die dann, sind die meistens von der Schicht gekommen und dann ging es hier richtig rund. Dann kam wieder Leben ins Stadtteil, ne? Mhm. Ja, also das war früher so. Heutzutage die beste Zeit am Samstag, am Sonntag ist so gegen 15 Uhr beispielsweise.
Kuchenzeit.
Kuchenzeit, absolut. Und das ist die beste Zeit, wo du, dann machen die Leute noch einen Spaziergang und so weiter und dann nimmt sich noch ein Stück Kuchen mit nach Hause. Das ist eine tolle Sache. Also viele Konditoren haben ja gesagt, wir haben immer um eins Feierabend gemacht. Wir werden noch weiter um eins Feierabend machen. Das ist, glaube ich, der verkehrteste Weg. Man muss immer sich dem Zeitgeist anpassen. Man muss also dann da sein, wenn die Kunden das wollen und nicht, wir bieten das dann an, wenn wir das da haben. Das ist nicht das Gleiche.
Aber in euren Laden passen ja höchstens irgendwie drei Leute. Zurzeit eher so zwei bis einer wahrscheinlich. Ja, stehen die dann hier Schlange über den ganzen Gehweg?
Ja, muss man, also Silvester unter Nicht-Corona-Bedingungen, das ist schon erheblich.
Ja, wie viele Leute stehen dann vor der Tür? Ja, ungefähr?
Da können wir 10 draußen stehen, ne? Mhm. Und da sind aber auch 10 im Laden, ne?
In dem Laden, 10 Leute.
Ja. Wie geht ja, das passt, denn? Das passt.
Ja. Glauben das wird mir. Aber kuschelig eng.
Ja. Ja.
Aber erzähl nochmal, irgendwie anfangs waren es so die Hafenarbeiter, ja, die vermehrt kamen und ja, dann?
Ja, ja, später war der Hafen ja nicht mehr der große Arbeitgeber für die Masse der Menschen. Die Containergeschichte spätestens hat er ja die Wende gebracht. Dann sind die Leute vom Stadtteil in die Büros gegangen oder nehme ich an. Und dann hat sich das so ein bisschen verändert. Cool war das alles. Das war alles gut.
Erinnerst du irgendeine total skurrile Situation? Irgendwie Brötchen geklaut, ich habe keine Ahnung, irgendwas.
Ah ja, sowas gab es auch mal. Sowas gab es auch mal.
Ja, wurde bei euch mal geklaut?
Sonntags, ja, ja doch. Kommt sonntags ein junges Mädchen rein, geht an die Getränkedosen und dann flitzt sie raus und läuft weg. Ja, du. Aber es war die Regel nicht. Es war die Regel nicht.
Aber seid ihr auch nicht hinterher dann?
Nein.
Das ist dann schon.
Also man hat versucht, sich das Gesicht zu merken. Wenn das Gesicht wieder reinkommt, dann musst du eben aufpassen. Ne? Also ja. Insofern, nein. Mit sowas haben wir auch nicht viel zu tun gehabt. Ein paar Einbrüche haben wir gehabt, das war skurril. Und
okay, was für Einbrüche waren das?
Ja, einmal sind sie durch das Oberlicht der Tür gekrabbelt, haben da vorher eine Verschraubung abgenommen, wo Stangen rüber waren, sind dann drinnen gewesen, haben die Kasse nicht aufgekriegt, da brauchst du nur auf den Knopf drücken, haben sie aber nicht, waren dann mit dem Kuhfuß dran, haben die Kasse auseinandergenommen. Dann haben wir später gesehen, dass ein Teil von der Kasse noch unten im Keller, da irgendwo in die mangelnde Kartons in der Ecke geschmissen, das haben wir erst später entdeckt. Aber die sind wieder rausgekrabbelt, wieder durchs Oberlicht und haben die Stangen wieder angeschoben. Die Zeit haben sie sich genommen, haben alles wieder angeschoben und dann sind sie weggegangen.
Haben wieder alles zusammengebaut, ja, was sie vorher auseinandergenommen
haben?
Ja,
wir haben das erst eine Stunde, nachdem der Erste da war, haben wir erst bemerkt, dass wir Besuch hatten.
Ach.
Und die Polizei hat dann, Kriminalpolizei hat dann gleich festgestellt, die haben das abgemacht und wieder angeschoben. Das ist momentan so üblich hier.
Aber es ist schon freundlich, oder?
Es ist schon freundlich. Also, die Schrauben waren überzogen mit Farbe durchs Überstreichen und die waren ja an den 4 Stellen abgerissen, ne? Oder wussten wir das? Die Stange war nie abgebaut worden vom letzten Anstreichen. Ja. Also insofern, der Polizist hatte vollkommen recht. Und da hatten wir später aus versicherungstechnischen Gründen da eine Panzerglasscheibe drin. Ne?
Ja, aber ganz kurz einmal, was haben die dann geklaut?
Fast gar nichts. Die sind an die Kasse ja nicht reingekommen. Die haben vorne an die ersten Euro-Münzen, die nicht drin waren, weil die Kasse ja leer war. Die Kasse war kaputt, das war alles.
Ach, ja.
Ja.
Aber dann waren die gar nicht so frustriert darüber, dass sie nicht mal Beute gemacht haben, dass sie irgendwas kaputtgehauen haben. Nee, haben sogar noch wieder
Wir hatten unten einen großen Marzipanauftrag stehen, da sind sie drum rumgegangen. Dieses Teil von der Kasse haben die dann also woanders hingeschmissen im Keller. Da hätte man einmal an diesem Design vorbeigehen können, da hätten wir ein paar Wochen was zu tun gehabt oder so. Das war also unheimlich. Das
sind ja aber fast freundliche Einbrecher.
Ja, fast freundlich. Ne? Und da hat man später eine Panzerglasplatte da in der Scheibe drin, ne, damit sie da nicht mehr einsteigen können. Das wurde ja auch öfter gemacht. Und da wurde dann also mit dem Stein in der Plastiktüte versucht, da reinzukommen. Und den Stein hat er dann später mit den parkenden Autos da hingeschmissen. Aber er hat sich dabei verletzt und dann war also eine Blutspur am Holzraum gewesen. Über diese Blutspur hat die Kriminalpolizei dann hinterher den über die Technik dann erwischt gehabt. Der war nachweisbar.
Aber der war gar nicht drin?
Der war nicht drin. Der ist an der Panzerglasscheibe. Die Panzerglasscheibe sah aus, überall ja gesprungen worden, mit dem Stein gegengeschlagen, aber er kommt nicht rein. Panzerglas gibt ja so ein bisschen nach und dadurch fliegt der Stein zurück und dann hat er sich bald verletzt. Und An der Plastiktüte mit dem Stein war sein Blut, bei unserem
Holz. Okay, einmal freundlicher Einbrecher, einmal ein dämlicher Einbrecher.
Ja, dämlich weiß ich gar nicht. Der hat nicht gedacht, dass so eine, wenn er bei der Hasba würde einsteigen, erwartet er Panzerglas, aber hier nicht.
Na, aber also ich hätte man ja eigentlich nichts holen können, oder? Ich meine, Kasse wird doch abends leer gemacht, oder nicht?
Der hat schon gehabt, dass die große Scheibe eingeschlagen wurde, um Kaffee zu entnehmen vorne aus dem Fenster.
Kaffee. Okay, wann war das ungefähr? Weißt du es noch?
Ja, die Zeit vergeht. Sagen wir mal vor 30 Jahren. Ne? Also sowas geht auch. Ne?
Was wurde genau gestohlen?
Derzeit Kaffee.
Ein Paket?
Nee, diverse. Oder? Wohl. Ein paar noch verloren unterwegs. Da lag dann unser teurer Heimskaffee dann hier an der Hein-Heuer-Straße, als wir morgens kamen. Also geht auch. Geht
oh,
auch.
Oh Mann. Aber heute kannst du drüber lachen.
Ja, natürlich.
Damals wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, das ist nicht ganz so witzig. Nee, das stimmt schon.
Ja.
Ja. Ja, also.
Andere Situationen, in denen es irgendwie zu Stress kam oder so, hattest du da nicht?
Nein, ich glaube, es ist eine Geschichte. Früher, wie mein Vater den Laden neu hatte, da kommen zwei rein und suchten Streit. Da haben dann zwei, die hier gegenüber gewohnt haben, sind dann gleich rübergekommen und dann haben die Sache da gleich geklärt. Also mein Vater brauchte sich darum nichts zu kümmern. Das ist die einzige Geschichte, die ich kenne, wo das richtig zu Streit kommt. Aber das wäre darauf hinausgelaufen.
Aber das ist ja mal Nachbarschaftshilfe, ne?
Das, ja.
Das ist ja toll, wenn die Nachbarn dann sofort reagieren und eingreifen.
Ja.
Du hattest mir vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben, dass eine ganz besondere Situation für dich G20 war.
Ja, G20, das war also eine Situation, die war einfach insofern nicht vorstellbar für mich gewesen, was hier sich abgespielt hat. Dass man mit dem Auto nicht mehr ins Stadtteil reinkommt, ist ja was anderes. Dass alle Autos hier entfernt werden und alle Leute ihre Autos hier in Sicherheit bringen, das war schon auffallend. Ne? Die ganze Rhein-Heuer-Straße, kein parkendes Fahrzeug oder ein einziges stand da mal zwischen. Das ist schon gespenstisch. Und an dem Freitag, wo das hier ziemlich rumging, auch an der Schanze, da bin ich also dann zu Fuß von hier weggegangen. So habe ich vorher schon mal Mitarbeitern Bescheid gesagt, morgen machen wir zu, weil das eine Spannung in der Luft, die finde ich unerträglich. So habe ich den Leuten freigegeben. Dann bin ich zu Fuß hier die Vorwaldstraße hoch und da lief dann ein Jugendfest da auf dem Pferdemarkt. Make Love Great Again. Den Spruch kennen wir in der Zwischenzeit oder beziehungsweise die Aussage. Und da sind junge Leute da zum Tanzen hingegangen. Ich habe da junge Leute getroffen unterwegs, die als wenn das in die Disco geht. Ich bin dann wahrscheinlich mit der letzten S-Bahn Holzenstraße hingegangen zu Fuß. Bin mit der letzten S-Bahn nach Schnelsen gefahren. In Schnelsen erzählten sie mir, dass in der Schanze schon alles brannte in dem Augenblick. Da waren ja schon die Feuer in Gange. Und das war schon stark.
Aber im Laden ist nichts passiert.
Im Laden ist nichts passiert. Und hier sollen auch Leute bei uns vor dem Laden gesessen haben, während die großen Demonstrationen liefen. Am Samstag die großen Demonstrationen liefen. Und dadurch sind solche Sachen geschützt worden. Dass Leute sich da auf Stühlen vor die Tür gesetzt haben und einfach abgewartet haben, was da kam.
Nachbarn oder wer saß?
Scheint so. Ich kenne das nur vom Hörensagen.
Haben hier Leute deinen Laden beschützt?
Offensichtlich.
Ist ja toll, oder?
Ja, ist toll. Überall saßen die Leute und es stand auch ein geparktes Auto, haben sie auch drumherum gesessen. Wir haben Freitagabend, da die Demonstration da am Hafen war und im Zusammenhang mit G20 unten beim Fischmarkt, da haben die hier überall die Gastronomie heiß verteilt. Und Leute, die dann also wirklich Schäden davon abgekriegt haben, konnten sich dann die Stirn kühlen oder was weiß ich. Also da wusste ich, ich bin Samstag nicht hier mit meinen Leuten.
Wie viele Mitarbeiter hattest du immer?
Ja, so fünf.
Fünf. Mhm. Und wer hat was gemacht?
Also verschieden. Also Birgit und ich, klar, Backstubenmanagements, ne? Und dann haben
Backstubenmanagement, habe ich ja noch nie gehört. Ja. Also, es gibt viele Manager, aber du warst der Backstubenmanager. Cool.
Ja, wir waren also in der Backstube tätig und meine Frau konnte insofern alles. Die war vielfach im Verkauf und eben für alles andere auch zuständig. Die konnte also jeden von uns ersetzen. Und dazu eben die Sache mit dem Design. Ne?
Mhm.
Also insofern, das lief schon ziemlich rund.
Und dann hattest du noch zwei weitere Angestellte?
Ja, Aushilfen.
im Verkauf?
Die Katrin jetzt, die jetzt da drüben tätig ist. Ihre Mutter war bei uns tätig, die ist jetzt vor einem halben Jahr ausgestiegen.
Wer zu euch kommt, bleibt hängen, oder?
Ja, genau.
Wie kommt das denn?
Ja, weil wir so nett sind.
Ach, ihr seid so nett. Das ist so schön. Was war denn für dich deine schönste Situation in dem Laden?
Ach, da gab es viele, also.
Na, dann eine. Eine schöne.
Also ich kann
irgendwas,
mich erinnern,
was so bezeichnend ist.
Ich kann mich erinnern, dass eine, wir hatten um so 1985 wurde St. Pauli mit sehr viel Asylanten zugesetzt. Die ganzen Stundenhotels wurden mit Asylanten belegt. Und derzeit gab es auch schon viele. Dann hält er auf einmal bei uns vom Wagen da so ein Cabrio an. Die Leute machen die Tür nicht auf, springen einfach über den Rand rüber und rennen bei uns in den Laden rein und dann sagen, zeigen Sie meine Mutter, ich wollte dir meinen Sohn mal zeigen. Ich war doch früher doch schon immer hier, haben wir da hinten im Paulinenhof gewohnt oder beim Paulinenhof gewohnt. Und das waren also Leute, die, also die Kinder, die früher hier Schnuller gekauft haben und dann später dann also ihre Kinder hier mal vorgeführt haben. Und das fand ich extrem gut.
Ja.
Oder mein Vater, der also einen Lehrling hatte, der nach Australien ausgewandert ist. Und so um das Jahr 2000 rum kriegte er auf einmal eine Mail aus Australien über diese Homepage Horses Sorten Hamburg. Die Grüße vom Jungen aus St. Pauli. Also hat er also irgendwo in Australien in ländlichen Gebieten gesessen, im Internet recherchiert, uns da gefunden und hat einmal Grüße abgeschickt. Fand ich auch klasse. Das war ein Lehrling von 1960.
Von 1960?
1960 hier vor Ort. Oh. Sein erster Lehrling hier vor Ort.
Ja. Ja, ihr gehört hier voll zu St. Pauli dazu. Was, ja. Was bedeutet St. Pauli dir?
Also auf St. Pauli treibe ich mich mit meiner Frau auch ganz gerne mal auf den Samstagabend rum. Es gefällt mir auch heutzutage noch, da rumzugehen. Ich habe meine Frau auch im Blow-Up kennengelernt, heute der große Freier 36. Also insofern.
Beim Party machen.
Beim Party machen.
Da hast du deine Frau abgeschleppt.
Ja, genau.
Ja.
So sieht das aus.
Ah.
So ist das alles passiert, ne?
Ja, dann musst du St. Pauli ja sehr dankbar sein. Oder auch nicht, ich weiß
doch,
es nicht.
Doch. Das war eine gute Sache.
Ja, und
ist eine gute Sache.
Wo geht ihr dann weg?
Ja, wir gehen dann hier über die Reeperbahn, da Silbersack, da irgendwo.
In Silbersack kehrt ihr ein?
Ja, irgendwo
früher
da.
Bei Erna?
Nö, ich würde eher so, Melly Malone ist mir aufgefallen gerade als Name. In der abends um 10 denn die Bands gespielt haben am Samstag. Das ist schon ganz witzig. Wird immer ein Stück lauter. Vorne gehst rein, da gibt es dann noch einen Hinterausgang. Dann hast du nachher zwei Cocktails getrunken, dann gehst du hinten wieder raus. Also passt schon. Oder? Das ist gut.
Ja, und wir sitzen ja hier gerade, müssen wir vielleicht mal sagen, im Crazy Horse,
ja.
Weil wir nicht in der Konditorei sitzen können. Da ist es erstens zu klein und zweitens viel zu laut, weil da wird ordentlich geschuftet gerade.
Genau.
Bist du auch hier bei Horst manchmal?
Selten, weil wir zeitlich nicht kompatibel sind. Dadurch, dass wir immer morgens früh raus mussten, hat es also selten geklappt. Ne? Ich war einmal mit meiner Frau hier und dann waren wir zweimal eingeladen für irgendwelche Feiern, wenn Horst die Geburtstag hat, einen runden Geburtstag oder irgend sowas. Und das war dann natürlich klasse.
Aber Horst ist Kunde bei dir?
Horst ist Kunde bei mir.
Regelmäßig?
Ja.
Ja, wahrscheinlich viele, die hier wohnen, ne?
Ja, ja, doch. Viele. Mhm.
Weißt du richtig viel über die Leute? Oder ist das so ein ganz kurzer Schnack? Hallo, wie geht's? Kaffee und tschüss.
Ich weiß über manche einiges.
Ja,
über manche Leute weiß ich einiges. Ja.
Ich habe jetzt gerade so einen Zimtstern von euch im Mund. Der ist echt total lecker, aber ein bisschen groß. Ich kann kaum reden. Was isst du am liebsten?
Von meinen eigenen Backwerken?
Mhm.
Ein Nougat-Drink. Nougat-Drink.
Ein
Nougat-Drink, das ist
ein Nougat-Drink, Entschuldigung.
Zwei Scheiben Mürbteig mit Nougat-Füllung. Wenn das dann mit heller oder dunkler Kuvertüre überzogen ist, das macht also, das fällt mir spontan ein.
Lecker. Macht ihr auch diese Bananen mit dieser komischen Creme darunter?
Nein.
Ach, die finde ich ja so lecker.
Ja, aber die gibt es seltener, ne? Nehme ich mal an.
Ich wohne auf dem Dorf, da gibt es die noch.
Okay.
Bei einem Bäcker. Und die sind total lecker. Aber die sind so süß, da kannst du den ganzen Tag nichts mehr essen danach. Oder Rumkugel. Rumkugel habt ihr aber auch, oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Lecker. So, jetzt habe ich den Zimtstern auf. Aber Rumkugel ist was man eigentlich nur einmal im Jahr essen kann, oder?
Nö.
Nee?
Nee. Wenn das passt, kann man das täglich.
Ja?
Wenn man zum FC St. Pauli geht und man hat keine Rumkugel mit, dann hat man also schon was versäumt.
Ja? Ja. Zum FC St. Pauli muss man
ja,
auf den
Weg. Ja, da
muss
man einen in der Tasche haben. Und spätestens an der Pause wird das dann gegessen. Das ist nicht jeder hat ja Vollpension, wenn er ins Millantor-Stadion geht. Ne?
Also, wenn du ins Stadion gehst, hast du eine Rumkugel dabei?
Ich ja. Und derzeit, weil ich mit meinen Freunden dort losgezogen bin, dahin auch.
Alle eine Rumkugel auf
ja.
Tisch.
Ja.
Ja, lecker.
So sieht das aus.
Jetzt, wo wir hier den Meister vor Ort haben, na. Was ist in einer Rumkugel drin? Weil sind das die ganzen Abfälle, die verarbeitet werden, wie jeder so sagt?
Es sind Abfälle, die verarbeitet werden, die ganzen nicht. Wenn du also, bei uns werden die Sachen aufgetrocknet, die über sind. Butterkuchenkanten, Zitronenkuchen und so weiter, wenn was über ist, das wird aufgetrocknet. Croissant, Franzbrötchen und so weiter. Und hin und wieder bleibt was über und das wird dann wieder verwertet. Das sind aber trockene Abfälle. Wenn ich erst also anfange, dass ich vom Apfel oder vom Pflaumenkuchen da den Kram mit reinmache oder zum Beispiel Creme mit reinnehme, weil eine Cremetorte übergeblieben ist oder ein Stück Cremetorte übergeblieben ist, dann bin ich also auf der sicheren Seite dessen, dass die Auferstehung des Fleisches in der Rumkugel sehr schnell stattfindet. Das ist aber nicht der Fall, wenn ich sauber abgetrocknete Sachen da reinnehme. Ich kann sie auch frisch reinnehmen, wenn sie gerade anfallen. Solange wie die Feuchtigkeit fehlt, bildet sich kein Schimmel, bildet sich kein nichts und dann kann man die hervorragend nutzen.
Okay, also wirklich Abfälle.
Abfälle ja, aber alle Abfälle
aber gute.
Eben nicht. Ja, welche, die ausgesucht sind für den Zweck. Mhm. Das ist bei uns so. Wie andere das machen, das weiß ich nicht. Also Apfel- und Pflaumenkuchenreste kann man da auch gerne mit reinschmeißen, aber wir machen das nicht. Also okay. Eben aus den bekannten Gründen.
Ja, gut, wo wir das geklärt haben, die wichtigste Frage eigentlich noch am Schluss geklärt haben, danke ich dir sehr für das Gespräch.
Ja.
Und alles, alles Gute.
Dankeschön. Wünsche ich euch auch.
Danke.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.